Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen im Podcast für Großborstel. Schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's diesmal zu einer sommerlichen Exkursion durchs Eppendorfer Moor. Das größte innerstädtische Moor Europas. Immerhin. Und der Sommer ist auch hier die lebensfroheste Jahreszeit für Flora und Fauna. Versprochen, es gibt einiges zu entdecken. Unsere fachkundige Führerin ist Marion Tieschen-Händes. Sie ist zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin mit dem Schwerpunkt Moore, ausgebildet bei der Hamburger Loki-Schmidt-Stiftung. Wo kann ich am besten Spuren lesen? Welches Kraut aus dem Moor verwenden Schweden zur Bierherstellung? Was hätte Ötzi, der Mann aus dem Eis, aus unserem Moor stibitzt? Das sind nur ein paar Fragen, die in diesem Podcast beantwortet werden. Kommt mit auf diese exklusive Führung durch unser Moor. In den Shownotes gibt es diesmal Bilder und Infos zu den besprochenen Pflanzen zum Nachschauen und natürlich den Kontakt zu Marion Tieschen-Händes. Los geht's zur sommerlichen Entdeckungstour. Viel Spaß! Ja, es ist kurz vor 17 Uhr. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit, obwohl da, wo wir stehen, gerade ziemlich viel Verkehr ist, weil wir sind am Ende der Borstler Chaussee oder am Anfang der Borstler Chaussee, wie man es nimmt, an dem
Nabo-Häuschen.
An dem Nabo-Häuschen.
Genau.
So, und schon habt ihr Marion kennengelernt. Marion, ich habe exklusiv die große Freude, mit dir heute durchs Moor geführt zu werden. Mhm. Erzähl mal ein bisschen über dich kurz.
Ja, genau. Also ich bin zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin für Moore in Hamburg und Umgebung. Das Ganze über die Loki-Schmidt-Stiftung. Und was sich manchmal so ein bisschen sperrig anhört, ist eigentlich eine total spannende Sache. Ich bin selber in der Natur groß geworden, tatsächlich in einem Sumpfgebiet, allerdings nicht in Hamburg, Oha. Sondern Mönchengladbach, die Ecke. Also ganz ländlich.
Da gibt's Sümpfe in Mönchengladbach?
Ja. Also viele kennen dieses Braunkohleabbaugebiet und da um die Ecke, ne, da bin ich groß geworden. Und für uns war das der große Spielplatz Natur. Also wir sind halt raus über eine Wiese und dann waren wir in diesem Wald, sind da durch den Sumpf gelaufen, haben den ein oder anderen Gummistiefel da auch unwiederbringlich verloren, haben ganz viele Frösche geküsst, sind auf Bäume geklettert und hatten eine geile Kindheit, muss man einfach so sagen.
Und da hat sich quasi die Faszination für Moore bei dir erhalten, weil du gehst nicht nur durchs Eppendorfer Moor, du gehst ja auch durch andere Moore in Hamburg. Ne?
Genau, ich gehe auch durchs U-Moor und durchs Schnakenmoor und ich finde, es sind einfach total faszinierende Lebensräume. Und ja, das hat mich damals gepackt und da habe ich mich dann damit befasst und dann 2022 beschlossen, da möchte ich mehr mitmachen. Und seit 2023 nach der Ausbildung bin ich jetzt eben ja, hier unterwegs und mache Führungen.
Dann lass uns doch jetzt mal losgehen und alle weiteren Fragen auf dem Weg klären, weil mich interessiert natürlich, wie man zertifizierte Naturführerin oder Moorführerin wird. Mhm. Aber beschreib doch mal kurz, was wir machen. Also wir gehen jetzt parallel zur Alster-Krug-Chaussee, gehen wir jetzt geradeaus durchs Moor auf dem großen Weg.
Ja, genau.
Wie ist der Plan?
Der Plan ist, wir biegen hier gleich links ab, um ein bisschen den Geräuschen zu entkommen und ein bisschen mehr von dem eigentlich typischen Moorbereich zu sehen. Wobei man tatsächlich sagen muss, dass hier... Also man sieht auf den ersten Blick ja gar nicht, dass wir im Moor unterwegs sind. Das sieht aus wie ein netter Wald, wie ein Park. Aber wir sehen ja schon vorne an der Nabu-Tafel ein paar Hinweise, dass wir hier in einem Naturschutzgebiet sind. Und hier gleich an der ersten Kreuzung werden wir auch nochmal ein Hinweisschild von der Stadt entdecken, dass es hier ein geschützter Bereich ist. Und den erkunden wir jetzt.
Also das war ja mal viel größer, dann war es viel kleiner und ist dann nochmal ein bisschen vergrößert worden. Also Moor ist ja, stelle ich mir, wie du das eben gesagt hast, mit den Gummistiefeln, stelle ich mir schon so vor, dass man einsinkt mit den Schuhen. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel Moorsubstanz vorhanden im Eppendorfer Moor, oder?
Naja, wir bleiben ja auf den Wegen. Wenn du hier links und rechts einmal schaust, also vor allem rechts hier rüber zur Alster-Krug-Chaussee, dann siehst du schon die Vertiefungen, die senken. Und es ist tatsächlich so, würdest du da jetzt reingehen, wir dürfen ja die Wege nicht verlassen, aber dann würdest du schon merken, dass du da auch durchaus einsinkst. Und nun hatten wir ein sehr, sehr trockenes Frühjahr, dann ist es nicht mehr ganz so präsent, aber wenn es viel regnet, dann hast du hier ganz viele Flächen, die auch wirklich unter Wasser stehen. Und daran erkennt man, dass es eben ein Moor ist. Wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Es gibt Niedermoore und es gibt Hochmoore. Und das Eppendorfer Moor ist tatsächlich ein Übergangsmoor, war aber ursprünglich mal ein Hochmoor. Mhm. Hochmoore, da siehst du das Wasser in der Regel nicht. Ein okay. Niedermoor ist eher so in Richtung Sumpf, da hat man viel Wasser drin. Ne? Und das sind so die zwei unterschiedlichen Lebensräume, die ganz anders aussehen. Ja. Hm. Jetzt sind wir hier an der Kreuzung angekommen. Wir haben hier schon den Hinweis Naturschutzgebiet.
Ja.
Und wie du siehst, was hier auch rot markiert ist, also man darf nicht außerhalb der Wege laufen. Und die Hunde dürfen auch nicht frei laufen gelassen werden. Die sollten also, natürlich nimmt man seinen Hund gerne mit und das ist auch möglich, aber dann gerne an der Leine. Warum? Weil wir hier also wirklich nicht nur seltene Pflanzen, sondern auch schützenswerte Tiere haben. Und wenn die gestört werden bei der Brut, dann war es das oft, ne? Wenn die Vögel dann eben ihr Gelege verlassen, weil immer mal wieder ein Hund da durchstreift. Und also das wollen wir natürlich nicht.
Die Hunde sollen oder müssen auf jeden Fall auf den Wegen bleiben. Ne?
Angeleint.
Ja,
genau, angeleint und in Reichweite, also an der kurzen Leine heißt so die übliche 1,5 Meter
Falls
Leine eigentlich.
Falls eine Entenfamilie quert oder was, weiß der Teufel was. Ne?
Ja, ja,
genau. Also das ist ein Schild vom Bezirksamt Nord, das darauf hinweist, dass es ein besonders schützenswertes Gebiet ist.
Ja, ne? Genau. Ja. Also es ist, ich gehe ja ganz viel auch mit Schulklassen in die Moore, weil ich auch einfach wahnsinnig gerne mit Kindern arbeite. Und denen sage ich immer, das ist, wenn wir in ein Naturschutzgebiet gehen, so ein bisschen wie wenn wir euch zu Hause besuchen und dann gehe ich ja auch nicht schnurstracks in euer Kinderzimmer und schmeiß alles durcheinander.
Ja.
Ja, und das, sondern ich bin nett und höflich und frage, darf ich mir das mal angucken und mach da nichts kaputt. Und das ist im Grunde genommen das, was wir hier auch machen, weil so ein Naturschutzgebiet ist halt wie das Wohnzimmer von der Natur und wir sind hier nur Gäste. Wir dürfen gerne gucken, aber bitte nichts kaputt machen.
Und wir sind ja im möglicherweise größten innerstädtischen Moor Europas.
Definitiv,
so sagt man, ja.
Ja, es ist definitiv so, genau. Also es ist das kleinste Hamburger Naturschutzgebiet.
Ja.
Aber es ist das größte innerstädtische Moor Europas. So, also relativ, ja nicht relativ, es ist sehr exklusiv, ne? Weil so ein Moor mitten in der Stadt, das findet man halt auch nicht alle Tage.
Ja, ja. Und schon haben wir die erste
ein Phänomen.
Das erste Abenteuer, das erste Phänomen, ja.
Ja, genau, das erste Phänomen.
Wir gucken beide auf den Boden.
Genau.
Da ist ein tiefes Loch.
Ja, und zwar gerade runter. Und das sind ja sehr gut befestigte Wege, auf denen wir hier laufen. Also das ist ja nicht der natürliche Moorboden, sondern das wurde hier von der Stadt aufgeschüttet mit Kies. Und mitten auf dem Weg finden wir halt ein armdickes Loch.
Ja.
Und da ist jetzt die Frage, wer hat's gemacht?
Also es ist auf jeden Fall, hier sieht man, dass so Sand nach hinten
getippt
wird. Also ich würde auf eine Ratte tippen jetzt.
Das würde ich auch sagen.
Ja. Also von der Größe her, ne?
Definitiv, ja. Das würde ich auch von ausgehen. Also oft haben wir auch so Vertiefungen, das kann dann auch mal gerne sein, dass ein Hund gebuddelt hat. Aber hier würde ich auch sagen, das ist von bestimmt einer Ratte gemacht worden, von der Größe her. Und das ist natürlich mitten auf dem Weg
mitten
auch
auf
blöd,
dem Weg.
Wenn man da mal reintritt. Also auch auf befestigten Wegen, Augen auf.
Die Ratte hat nicht wirklich nachgedacht, bevor sie das Loch gegraben hat.
Genau, ja. Ja, und was wir hier sehen, wir sind ja hier immer noch im Randbereich. Also wir sehen von allen Seiten durch den Wald noch die Straßen. Aber wenn das Flugzeug jetzt weg ist, was wir noch ein bisschen hören, und du dann gleich mal lauschst, dann stehen wir jetzt vielleicht, na, wie weit mag das weg sein von der Alster-Krugschusssee, die jetzt um die Uhrzeit wirklich sehr stark gefahren ist.
200-300 Meter.
200-300 Meter. Ja. Aber man hört fast nichts mehr davon.
Man hört wirklich fast nichts mehr davon.
Und wir standen ja eben am Nabu-Häuschen, das war so richtig laut. Und die Bäume
das
und Pflanzen,
erstaunlich.
Ja,
das
die schlucken
erstaunlich.
Das so weg.
Ja.
Und deswegen ist es wirklich, wenn man so einmal links abbiegt, dann hat man schon so Ruhe.
Das stimmt, ja.
Ja. Hier übrigens wächst auch eine tolle Pflanze am Wegesrand. Ich mache außerdem auch Kräutertouren. Und wir sehen hier, Moment, warte, hier, komm mal hierher. Trick. Am Wegesrand, es sind so Pflanzen, die haben so Blätter, die sehen ein bisschen aus wie übergroße Birkenblätter.
Ja.
Und wenn wir aber unten gucken an der Pflanze, dann ist es nicht mehr so eine dreieckige Form, sondern die gehen so ein bisschen eher...
So herzförmig, oder?
Ja, herzförmig und so ein bisschen in Richtung Seerosenblatt.
Mhm.
Die fühlen sich ganz weich an und die sehen aus, als hätten sie so eine Lederprägung obendrauf. Und ich gebe dir jetzt mal ein Blatt. Knuddel das mal ein bisschen und dann riech doch mal dran.
Ist so ein bisschen scharf?
Ja. Kommt dir das bekannt vor, der Geruch? Wird gerne in der Küche verwendet. Knoblauch, ne?
Knoblauch, ja.
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 Ne? Das ist die Knoblauchrauke.
Das ist Knoblauch. Ja, das es hat wirklich was von Rauke auch ein bisschen, finde
ja.
ich.
Mhm. Scharfer und knoblauchiger Geruch. Und die kann man essen, also hier natürlich nicht. Ne? Also das ist im Naturschutzgebiet dürfen wir die nicht
essen. Ach so, ja, okay.
Aber genau genommen, wenn sie jetzt außerhalb wächst, ist eine sehr beliebte Pflanze, die wir im Frühjahr bis Frühsommer häufiger an Wegrändern finden und die früher, da kommen wir jetzt zur Geschichte des Moores, ziemlich häufig genutzt wurde von den Menschen, die hier gelebt haben. Was das Moor so einzigartig macht, es sind halt viele unterschiedliche Pflanzen, also nicht nur Kräuter, die wir gegessen haben, sondern wir haben auch so ein paar Spezialisten, die definitiv nur hier vorkommen. Und dieses Moor hat ja eine große, lange Geschichte, war früher viel, viel größer. Und da gab es hier nachweislich auch Orchideen, seltene Orchideen, die wurden noch dokumentiert. Und heute finden wir die aber nicht mehr hier. Das ist leider zurückgegangen, weil man irgendwann gesagt hat, lasst uns mal die Alster abgraben. Man wollte hier bauen, hat dann den Alsterzufluss, der immer dieses Moor hier gespeist hat mit Wasser, den hat man weggemacht, um eben bauen zu können, Alsterdorf bauen zu können. Und ja, dann hat das Moor plötzlich kein Frischwasser mehr bekommen, musste sich nur noch durch Regenwasser speisen und da sind viele Flächen halt auch wirklich dann zurückgegangen. Trocken
und das ist heute noch so, ne? Das Moor wird durch Regenwasser gespeist, vor allem oder nur, ich weiß es nicht. Ja,
nur, ne? Nur, also das Eppendorfer Moor hat seit diesem Abgraben des Alsterzuflusses eben keinen natürlichen Zufluss mehr und ist auf das Regenwasser angewiesen. Und wie wir hier rechts zum Beispiel sehen, haben wir hier auch überall neben dem Weg sind so tiefe Flächen. Und dort kann man sehen, da ist ein Baum umgekippt, da ist der Boden tatsächlich auch noch ein bisschen dunkler. Aber überall hier zwischen wachsen Brombeeren. Das deutet einfach darauf hin, dass diese Flächen nicht genug unter Wasser stehen, sonst könnten die Brombeeren da gar nicht wachsen.
Mhm.
Also würde das Moor.
Und Brombeeren wuchern ohne Ende,
ja,
ne?
Ja. Ja, definitiv. Also würden die Flächen ausreichend tief von Wasser umgeben sein, dann hätten Brombeeren auch so gar keine Chance.
Mhm.
Und dann wären hier auch größere Flächen.
Mhm.
Man muss aber auch sagen, dass die Bäume halt deswegen hier sind, weil Leute nach dem Krieg damals gesagt haben, sie wollen das erhalten, das Moor. Und haben dann ganz schnell einen Wald gepflanzt, weil sonst wäre das hier komplett.
Weil sie wollten es komplett platt machen. Ne?
Genau. Und die Stadt wollte es eigentlich bebauen. Und da hat man gesagt, nee, lass uns schnell einen Wald pflanzen.
Ja,
und
Wahnsinn, ne?
Wäre das nicht gemacht worden, wäre das Moor gar
aber,
nicht mehr
aber
da.
Die Bäume gehören nicht ins Moor eigentlich, ne?
Nee. Also nicht so, wie sie hier wachsen. Also was wir hier früher hatten, war halt wirklich so eine Mischung aus Hochmoor. Also ein Hochmoor kannst du dir so vorstellen, dass wir da so Torfmoose haben, sehr nasse Flächen, die man aber gar nicht so sieht. Und das Moor wächst in die Höhe, deswegen heißt es Hochmoor. Es gab also Hochmoorflächen und es gab Niedermoorflächen. Niedermoorflächen sind Flächen, die vom Zufluss gespeist werden, die nährstoffreicher sind. Hochmoore nährstoffarm, Niedermoore nährstoffreicher. Und das haben wir heute nur noch in ganz wenigen Bereichen, wo Hochmoorpflanzen vorkommen.
Ja, und jetzt da ist jetzt Wasser. Also wenn man jetzt wirklich aufmerksam geht, sehe ich, das sieht nach Moor aus.
Das ist, ja, genau. Also andere würden sagen Sumpf.
Ne? Oder eher.
Ja, aber es ist Moor, es ist Niedermoor.
Ja.
Also Sumpf ist sozusagen eine Form oder Bruchwald, sagt man auch dazu, ist eine Form des Niedermoores.
Okay.
Und schau mal, hier links vom Weg haben wir jetzt so eine Senke, also ne, wo Wasser drin steht auch. Und da sehen wir tatsächlich auch in der Mitte eine, hier vorne, das ist diese hohen graugrünlichen, ja, Grasstängel, könnte man denken, so dicke Grasstängel. Das hier hinter dem Baum, das sind Sumpfschwertlilien. Die blühen ganz wunderbar gelb. Die sind in der Regel jetzt schon fast durch mit der Blüte und dieses Exemplar blüht auch nicht. Aber das ist ein typischer Feuchtigkeitsanzeiger.
Diese hier, die wirklich aussehen wie Gras?
Nein. Nee, das ist tatsächlich Gras. Da hinten siehst du das. Hinter dem Baumstamm, so zwischen dem an der Erle, also dieser Baum ist eine Erle und wenn du da an dem seitlichen Auswuchs vorbei so dazwischen durchguckst, da siehst du so grau-grünliche, lanzettförmige, also lanzenförmige, lange, breite Blätter.
Ja.
Und die sind von der Sumpfschwertlilie. Und die ist ein typischer Feuchtigkeitsanzeiger. Also wo die wächst, kann man davon ausgehen, dass es permanent feuchten Boden hat. Mhm. Oder ziemlich lange feuchten Boden hat. Die blühen eigentlich jetzt um diese Jahreszeit wunderschön gelb. Finden wir in vielen Gewässern. Diese hier blüht jetzt nicht. Aber,
leider.
Ja, leider. Finden bestimmt noch welche. Die ist aber umgeben von diesem Farn. Und das ist ein ganz besonderer Farn. Das ist nämlich der Sumpflappenfarn.
Die ganze Fläche. Ist das ein richtig, das ist die ganze Fläche ist voll mit einem Farn, ja.
Mhm, genau. Also selbst da, wo es noch feuchter wird, das ist wie so eine kleine Insel, die von Schlamm und Wasser umgeben ist. Und dieser Sumpflappenfarn, der ist mäßig häufig, sagt man. Das heißt, er kommt nicht ganz so oft vor und mag eben gerade diese feuchten Stellen. Und in Hamburg ist er sogar auf der gefährdeten, also im gefährdeten Status.
Ja.
Der kommt hier also im Eppendorfer Moor vor. Und ansonsten habe ich jetzt noch keine Stelle gefunden, wo
Wahnsinn.
Ich den gesehen habe.
Ja. Mhm. Gut. Wir gehen weiter und ich frage dich mal, wie wird man Naturführerin? Was bei der Lucky Schmidt Stiftung? Was musstest du tun dazu? Wie wird man angelernt? Von wem wird man angelernt? Mhm. Wie lange dauert das?
Ja, genau. Also es waren tatsächlich mehrere Wochen. Wie ich dazu gekommen bin, war tatsächlich, ich habe selber eine Moorführung gebucht, die von der Lucky Schmidt Stiftung angeboten wurde. Und der Axel Janke, der Geschäftsführer von der Lucky Schmidt Stiftung, der hat dann während der Führung gesagt, wir suchen übrigens noch Leute, die hier Führungen machen möchten. Und da ich ja, wie gesagt, im Moor im Sumpf groß geworden bin, war ich total Feuer und Flamme und habe gleich gesagt, oh ja, da hätte ich Lust zu. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis dieser Zertifikatslehrgang auch tatsächlich stand und genug Leute zusammengekommen waren, die das machten. Wir waren jetzt 24 oder 25.
So viel, Wahnsinn. Ja.
Die sich wirklich gesamt, also von Niedersachsen bis Kiel, Schleswig-Holstein hoch, Moore angeschaut haben. Und wir waren dann immer an den Wochenenden 3 bis 4 Tage, also ums Wochenende rum, in verschiedenen Regionen und haben uns die dortigen Moore angeguckt, gelernt, was wir da für Pflanzen vorfinden, wie die Moore entstanden sind. Also wirklich sehr, sehr umfangreiches Wissen. Und ich hätte es vorher selber nie gedacht, wie unterschiedlich, also jedes Moor ist anders.
Ja.
Und hat so seine ganz eigene Vielfalt und unterschiedliche Geschichten. Also es ist echt faszinierend.
Also wie eben jetzt mit dem Farn.
Mhm. Ne, also und auch der Charakter von so einem Moor ist immer total unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, hast du eins gesehen, kennst du alle, im Gegenteil.
Ja.
Ja, und dann war's, dann kam tatsächlich eine schriftliche Prüfung. Dann mussten wir Präsentationen halten vor den anderen über bestimmte Themen, von Geschichte über Pflanzen, über Tiere, also war alles Mögliche dabei, über Paludikulturen, also Landwirtschaft auf Feuchtflächen. Ja, und dann haben wir eine eigene Führung machen müssen, eine Probeführung. Ne, mit
wie die Führerscheinprüfung sozusagen.
Ganz genau. Ja.
Was ist denn dein Lieblingsmoor?
Tatsächlich, also ich finde das hier sehr schön, weil es bewaldet ist. Und mein Lieblingsmoor ist das O-Moor, weil das nicht befestigt ist. Also hier gehen wir auf künstlich angelegten Wegen und wir können von dem eigentlichen Moorboden gar nicht mehr so viel, kriegen wir nicht mehr mit.
Ja.
Eigentlich federt Moorboden so ganz wunderbar. Und das ist im O-Moor halt so, dass wir wirklich noch auf einem, also es sind angelegte Wege, aber du spürst noch, dass du im Moor bist.
Ich weiß, du hast so einen Trick, das habe ich gesehen.
Aha.
Genau. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
Ja.
Und zwar stehst du mit einer Gruppe da und dann springen alle hoch.
Mhm.
Und dann spürt man, dass der Boden federt. Und dann sagst du, hat man klar den Beleg, dass man in einem Moor ist.
Ja, genau. Also auch wenn man gar nicht denkt, man ist in einem Moor und der Boden federt. Ich sage immer, das fühlt sich ein bisschen an, wie wenn du auf einer Luftmatratze auf dem Wasser liegst bei leichtem Wellengang.
Ja.
Und wir machen das ja so, eine Hälfte der Gruppe springt und die andere spürt erstmal rein.
Okay,
und das fühlt sich dann
ja
wirklich an, als würde so eine Welle durch den Boden gehen. Und das ist eben die Feuchtigkeit, die im Moorboden gespeichert ist. Und es fühlt sich dann eben an, wie so eine, als würdest du auf der Luftmatratze stehen.
Also erster Tipp ist, eine Führung bei Marion machen, natürlich auch. Natürlich die Internetseite ist auch verlinkt. Und der zweite ist, wenn ihr da keine Zeit zu habt, auf jeden Fall mal mit einer Gruppe aufmerksam durch ein Moor gehen und springen und gucken, ob sich was bewegt auf der Luftmatratze.
Ja. Wenn der Boden nicht so befestigt ist wie hier, ne? Weil hier könnte ich jetzt springen und du würdest es nicht merken.
Ja.
Genau. Ja. Aber so im Wald hat man es auch ganz oft. Man muss dazu sagen, Hamburg ist ja ursprünglich mitten ins Moor gebaut worden. Also die meisten Stadtteile stehen auf Moorboden. Mhm. Wir haben im Untergrund unter Hamburg bis zu 15 Meter dicke Torfschichten.
Wahnsinn.
Ja, weil 3 Eiszeiten hier rüber gegangen sind und mit jeder Eiszeit wurde der Boden wieder verdichtet, dann ist das Eis geschmolzen, es haben sich Seen gebildet, die sind irgendwann verlandet und haben halt Moore gebildet. Ja. Und insofern haben wir richtig mächtige Torfböden, mhm, im Untergrund, mhm, und viele Straßennamen zum Beispiel enden auch auf Moor oder fangen mit Moor an. Also der Name Moor ist in vielen Stadtteilen tatsächlich enthalten. Apropos, hier, schau mal. Wir haben hier auf der rechten Seite, wir stehen an der Kreuzung jetzt, ja.
Jetzt kommen wir rund, ja, genau, um Wasser, jetzt ist viel
rechts,
Wasser.
Links,
ja,
geradezu.
Ja, ja.
Und hier rechts, das ist ganz merkwürdig, siehst du, das sind so gerade Kanten.
Ja.
Das hast du, als wäre da irgendwie, hätte mal einer gedacht, ich baue hier eine Straße durch und dann ist die Straße abgesoffen.
Ja.
So sieht das aus. Und das ist ein Hinweis auf einen Moorstich, also wo Leute früher Torf abgestochen haben.
Mhm.
Genau. Ne, also rausgeholt, das Torf wurde ja zu Heizzwecken genommen. Also es wurde dann, der nasse Torf wurde aufgestapelt zu solchen Haufen, meistens so im Kreis, wo die Luft dazwischen zirkulieren konnte. Das haben die so im Mai, Juni gemacht, wenn die mit der Aussaat durch waren und mal kurz Pause in Anführungsstrichen, mhm, hatten. Und hinterher, so, es hat dann am Rand getrocknet und dann sind sie so im Herbst, Oktober ungefähr wiedergekommen und haben das alles rausgeschafft und damit ihre Wohnungen geheizt.
Das ist spannend. Mhm. Ja. Ja, das ist relativ lang, so 30 Meter oder so lang.
Mhm. Also es gibt ja noch Länder, wo tatsächlich auch noch Torf abgebaut werden darf oder wo es noch nicht verboten ist, sagen wir es mal so rum. Hier in Deutschland ist es seit den 2000ern definitiv nicht mehr erlaubt.
Ja.
Und die letzten großen Abbaugebiete war zum Beispiel das Himmelmoor in Quickborn. Da wurde noch bis in die späten 90er Jahre, bis ich glaube sogar noch Anfang der 2000er wurde abgebaut, mhm, also Torf, richtig abgetorft und dann hat man angefangen, das wieder als Naturschutzgebiet, ne, so unter Schutz,
ja,
gestellt. Und, ja.
Ja, jetzt sind wir an einem meiner Lieblingsplätze hier im Moor, mhm, das ist der wunderschöne See, hat der eigentlich einen Namen? Ich weiß das gar nicht, nee, ne? Das ist der Moorsee.
Ja, also ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass er einen bestimmten Namen hat. Hier gibt es ja auch vorne diese Aussichtsplattform und hier sehen wir so in der Mitte ja auch dieses Schilf aufwachsen.
Ja.
Das heißt, dass da sehr, sehr gerne Bläss- und Teichhühner ihre Nester anlegen. Wollen wir mal schauen gehen, ob wir was,
ja,
finden?
Ja, auf jeden Fall. Ist das okay, wenn da jetzt so viel Vegetation in dem See ist, wird das irgendwann mal quasi das Wasser weggeschluckt von den Pflanzen.
Also man nennt es natürliche Sukzession. Hinter diesem etwas sperrigen Begriff verbirgt sich im Grunde genommen nur, dass man, ja, dass das typisch ist, dass Gewässer irgendwann verlanden.
Ja.
Und so entstehen Moore. Also ursprünglich, als die Gletscher hier drauf lagen, gab es dann ganz tiefe Seen, ich sag mal vielleicht so ähnlich wie der Bodensee. Und das Wasser, was sozusagen über war, was geschmolzen ist, das lief in die Elbe. Ne? Deswegen haben wir das Elburstromtal. Die Harburger Berge, das ist der, was der Gletscher vor sich hergeschoben hat an Sand. Das ist da liegen geblieben. Das sind heute die Harburger Berge. Und das Wasser ist dann in diesem See halt stehen geblieben, weil der ja durch sein Gewicht, dieser riesige Eisklotz, der hat ja den Boden so zusammengepresst, dass das Wasser nicht da wegsickern konnte. Was nicht abgelaufen ist, blieb halt in diesen Senken und hat Seen gebildet. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen.
Im
nach
Kleinen
und nach,
sozusagen, ne?
Im Kleinen, genau, nach und nach fällt halt alles Mögliche da rein. Ne? Die Blätter von den Bäumen, Äste, dann gibt es plötzlich kleine Inselchen, da wachsen dann so wie hier die Öhrchenweiden und die Gagelsträuche, die wir hier haben, die wachsen dann im Gewässer. Drumherum sammelt sich noch mehr Laub an, dann kommen die ersten Schilf und andere Wasserpflanzen und so nach und nach verlandet so ein Gewässer.
Das wird verlanden?
Ja, das wird, also wenn man das jetzt nicht heute oder morgen, aber so in 100 Jahren ist es, wenn man sich nicht aktiv darum bemüht, es abzubaggern, dann wird es irgendwann verlanden, aber wenn die Bedingungen stimmen, und wir haben ja hier Torfmoose, die zeige ich dir nachher auch noch, dann bilden diese Torfmoose diesen Schwamm, das heißt, dass das Ganze weiter in die Höhe wächst.
Ja.
Vorausgesetzt, es regnet genug.
Und dann wird es ein Hochmoor.
Dann wird es ein Hochmoor.
Ach komm, wirklich?
Ja. Ja. Also das ist jetzt Niedermoor. Wir haben hier auch Phasen, die im in der Übergangsphase schon sind. Also Bereiche meine ich, die in der Übergangsphase sind. Und es gibt auch tatsächlich noch kleine Hochmoorbereiche. Und es wird sich dann, wenn wir es lassen und genug Regen kommt, auch wieder ausbreiten.
Also das ist wahnsinnig idyllisch und ich gehe hier auch öfter durchs Moor seit vielen Jahren. Aber es ist jedes Mal wunderschön, ne? Also der See, das Wasser kräuselt sich, man hat jetzt volle Pracht von den Pflanzen im Sommer. Es ist wirklich toll.
Ja, und hier sehen wir auch schon das Blässhuhn oder die Blässhuhn-Familie mit ihren... Das gemeine Blässhuhn, weil es so eine hellen, hallo, weil so eine helle Blässe auf der Stirn hat. Und die haben auch ihre Küken dabei.
Ja.
Sie haben erfolgreich gebrütet. 3 haben sie, ne?
Stimmt, zwei? Da sind sie, ja.
Sind sie 2?
Ja.
Genau.
Ja, süß.
Ja, es ist ein Gepiepe und Gefiepe hier.
Die natürlich jetzt wunderbaren Schutz haben durch diese von uns eben besprochenen Schilfe und die Vegetation hier auf dem See.
Ne? Auch die Sträucher sind tatsächlich ganz wichtig, weil wir haben hier natürlich auch Mäusebussard, Falke und Co., die sich auch gerne mal so einen Küken aus der Luft greifen wollen. Und wenn dann genug Baumbestand da ist, der auch übers Wasser hängt, dann haben die natürlich die Möglichkeit, sich dahin zu retten.
Ne? Ja, und die haben Schwierigkeiten anzufliegen. Ne?
Ja, ja, ganz genau. Ja, hier haben wir übrigens so kleine Bestände Pfeifengras im Wasser, also diese, was so ein bisschen aussieht, als wären das Köpfe mit hochstehenden Haaren, diese Kräuter.
Ja, aber ja, genau so, du hast es sehr gut beschrieben. Das ist wirklich so, einzeln kommen die raus mit so ein paar dürren Blättern, sag ich mal.
Ja.
Ja. Wie heißt das?
Das Pfeifengras.
Pfeifengras.
Und das Pfeifengras, das bildet wirklich so kleine Mini-Inselchen, immer so in der Größe wie so eine kleine Mini-Insel.
Mhm.
Und da siedeln sich dann auch wieder am Rand ganz gerne andere Pflanzen an. Das ist eine typische Moorpflanze auch, also für feuchte Standorte, die da sich gerne ansiedelt. Haben wir, weil wir eben über das O-Moor gesprochen haben, da haben wir riesige Pfeifengrasbestände tatsächlich. Mhm. Und das wäre so eine sichere Bank, also wenn man mal irgendwo ist, wo man mal durchgehen muss und nicht weiß, wo kann ich hintreten, ohne ins Moorloch zu fallen, weil man sieht das ja nicht immer, dass da Moor drunter ist, dann ist Pfeifengras so, da weiß man, okay, das guckt zumindest raus. Ne? Und da kann man dann wahrscheinlich ganz gut drauftreten.
Das war der Überlebenstipp.
Ja, ja. Genau.
Was ich nicht richtig kapiere, es müssen ja Fische drin sein, weil hier stehen ja auch Reiher. Nur habe ich jemals einen Fisch gesehen? Ich glaube noch nie. Mhm. Im Moor gibt es Fische?
Ja, also im Hochmoor eher weniger, aber da sind wir ja hier nicht. Also Hochmoore sind saure Gewässer.
Mhm.
Also die haben einen sehr, sehr hohen pH-Wert, Entschuldigung, sehr niedrigen pH-Wert. Also zwischen 4,5 und 3 kann das tatsächlich liegen. Und da kommen nicht mehr so, also Fische können das nicht gut ab. Hier sind wir aber im Niedermoorbereich. Und Niedermoore sind nährstoffreiche Gewässer, die nicht sauer sind. Und da haben wir Fische drin. Also man sieht, wenn man länger auf die Wasseroberfläche guckt, auch immer mal
also die kleinen Blasen,
kleine Ringe.
Ja. Ja.
Was du hier siehst vor uns, das ist, also ganz klar, es ist ja eine Birke. Ne? Wir sehen das an diesem Stamm, der unten so grau aufgeraut ist und oben hell. Aber schau mal, was so eine typische Moorbirke nämlich macht, die wir hier haben. Da hängt nichts runter. Ne? Also viele kennen diese Birken, die so ganz theatralisch die Zweige hängen lassen.
Ja.
Und das hier, daran erkennen wir eine Moorbirke, dass die nichts hängen lässt, sondern die strebt immer aufrecht nach oben. Ansonsten, die können sich auch miteinander verpaaren, also Sandbirke ist die Pendelbirke, ne, und die Moorbirke. Aber hier sehen wir halt eine klassische Moorbirke, weil die ganz astrein nach oben wächst.
Weil sie die anderen überwuchern muss.
Das ist einfach, einfach nur charakteristisch eine andere Wuchsform.
Ja.
Daran erkennt man den Unterschied. Und die kommen klassischerweise eben auf den Moorböden vor. Beiden ist aber eins, also sowohl die Sandbirke oder Hängebirke als auch die Moorbirke, dass die nährstoffarme Böden mögen. Also auf Sand hast du auch nicht so viele Nährstoffe, auf Moor auch nicht. Ne? Und deswegen ist es so eine typische Pionierpflanze, sagt man auch, die mit ihrem Laub dann sozusagen den Wald für später schafft. Ne? Also das Laub bleibt liegen, verrottet, dann bilden sich Nährstoffe und dann können andere Bäume und Pflanzen dann drauf wachsen. So eine Moorbirke kann bis zu 150 Jahre alt werden. Das ist jetzt nicht, hört sich erstmal nicht so wahnsinnig viel an, ist aber für Birken schon ein ganz gutes Alter.
Mhm.
Und wenn die dann irgendwann umfallen, dann.
Die fallen gerne um.
Ja, genau. Also das siehst du oft, wenn so Sturm war und der Boden auch nass war, dann kippt so eine Birke halt mal um.
Mhm.
Und dann hast du so, weiß ich nicht, so 2-3 Meter große Wurzel. Bei mir ist es eigentlich nicht.
Ja.
Hier kommen wir, an eine tolle Kreuzung. Warum? Weil wir hier diese Pfütze haben. Also du siehst, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Wege, die abgehen. Wir stehen jetzt sozusagen wieder da hinten, können wir, wenn wir zurückgucken, auf die Nabu-Tafel gucken und hier, wenn wir dann links schauen, sehen wir wieder die Alster-Krugschaussee. Die Pfütze ist hier ganz oft, also
die ist wirklich
fast,
ganz oft.
Fast immer. Und ja, das ist toll, weil, wenn man da mal genau hinguckt, im Moment ist es nicht so schlammig, das ist schade. Du kannst hier immer sehr gut erkennen, was hier alles so lang läuft. Also nicht nur Fahrräder und ne, hier irgendein dickes Fahrzeug mit dicken Reifen ist hier durchgefahren. Ganz oft siehst du Hundeabdrücke hier drin, aber wenn wir hier mal so in den schlammigen Bereich gehen, habe ich also auch wirklich schon sehr interessante Sachen gesehen. Also Vogelfußabdrücke. Hier, guck mal, da haben wir Hundeabdrücke.
Ja, ja.
Aber ich hatte auch schon einen Abdruck von einem Waschbären hier drin. Also man kann Reh, also man glaubt gar nicht, was so alles hier tatsächlich langläuft. Und da kannst du einfach so eine Pfütze benutzen und sagen, ich gucke mir im Randbereich mal den Schlamm an. Kinderabdrücke natürlich.
Ja, Gummistiefel hier. Ja.
Gummistiefel, genau. Es ist echt immer ganz spannend. Und ist, wie man hier an diesem Hundeabdruck erkennen kann, wirklich
großer
sehr...
Hund.
Ja, so groß war der gar nicht, ne? Aber du kannst sogar die Krallen sehen. Also es ist sehr schön abgedrückt. Ich würde sagen, der dürfte so Fuchsgröße gehabt haben. Füchse haben wir hier auch. Also wenn man sich so im Internet, kann man sich ganz toll so Fußspuren runterladen und das einfach mal abgleichen.
Ja.
So, wir gehen weiter wieder in Richtung See. Das ist jetzt eine Stelle, wo wir sehr viele Erlen auch am hier rechts, Quatsch, links
Woher,
von uns haben.
Wie erkenne ich die Erle? Am Stamm, an den Blättern, natürlich wie alle Bäume. Ich gestehe, ich bin so schlecht in Bäume erkennen, es ist unfassbar.
Ja, aber ganz sicher kann man es dann an den Früchten erkennen. Die Erle hat nämlich so kleine Mini-Zapfen. Also wir gucken mal eben, ob wir hier auf der, schau mal hier.
Noch zu früh wahrscheinlich?
Nein. Nee? Schau mal. Da.
Ah, ja,
da haben wir sie.
Ja, ja.
So ganz winzig kleine Mini-Zapfen sind das. Und die liegen halt wirklich ganz oft hier drumherum.
Also,
und wenn du die irgendwo findest, kannst du schon zumindest sagen, hier ist eine Erle in der Nähe. Und dann bleibt halt der Blick auf die Rinde. Wir haben hier rechts davon einen Haselnussstrauch. Der hatte sehr ähnliche Blätter. Aber da siehst du, dass die Rinde relativ glatt ist, ne? Und viel heller. Die Erle hat halt diese raue, eichenähnliche geriefte Rinde und dann aber auch wiederum Blätter, die ganz ähnlich sind wie ein Haselnussblatt.
Der zufälligerweise wirklich daneben steht und es stimmt. Das ist sehr ähnlich, ja.
Sehr ähnlich. Das Einzige ist, bei der Erle hast du nicht diese kleine Spitze, die Haselnuss. Schau mal. Die hat hier am Ende des Blattes immer so eine ganz, ganz spitze Spitze.
Ja.
Und das Haselnussblatt ist auch breiter und die Erle, die ist mehr so ein bisschen löffelförmig.
Ja.
Aber eben auch mit gezacktem Rand, nur ohne Spitze.
Ja, so. Das Gefiederte war nochmal...
Das ist die Vogelbeere.
Das ist die Vogelbeere.
Mhm. Also die Vogelbeere kannst du tatsächlich an den Beeren im Herbst dann auch erkennen. Die hat oft so orange-rote leuchtende Beerendolden. So richtig große, handtellergroße Beerendolden. Und die sind wahnsinnig beliebt bei den Vögeln. Die snacken die wirklich weg. Wir können die auch essen, aber nicht im rohen Zustand. Im rohen Zustand sind die giftig, aber eine Marmelade da draus ist ganz hervorragend.
Ja, okay.
Ja.
Du machst ja auch noch andere Sachen außer Führungen durchs Moor. Erzähl doch mal ein bisschen, was du alles... Also es ist wahnsinnig viel, was du machst. Das muss ich vorausschicken. Ich hab das mir schon angeguckt. Aber erzähl doch mal aus dem Bereich Natur und Resilienz, was du machst. Das passt ja auch zu unserer Führung jetzt hier.
Ja, total. Also ich mache im Grunde das, was ich selber für mich so entdeckt habe, weil ich war früher Führungskraft im Vertrieb in unterschiedlichen Unternehmen und war ziemlich oft ziemlich gestresst. Und ich habe einfach für mich festgestellt, in dem Moment, wo ich ins Grüne gehe, Wald, Moor, egal, komme ich so richtig runter. Also das, ne, die paar Schritte eben von der Nabu-Tafel bis zur ersten Kreuzung und ich bin total entschleunigt. Und ja, das biete ich halt an. Also ich mache Coaching in der Natur, also helfe Menschen einfach wieder in ihre Kraft zu kommen, an ihre Wurzeln, um daraus zu wachsen. Analog wie ein Baum, ne? Stärke deine Wurzeln und wachse.
Ja.
Und ich mache Kräuterführungen, weil bei einer Kräuterführung schaust du halt auch ganz viel links und rechts, so wie wir es jetzt auch gerade machen. Ja. Und man schaut halt, was ist dieses Kraut, was ist jenes Kraut, was kann es? Und alleine dabei, bei diesem Gucken, konzentriert man sich ja nur auf eine Sache. Und das ist was, was wir irgendwie in unserer Gesellschaft verlernt haben. Man denkt immer so, man muss Multitasking und hat noch die ganze To-Do-Liste im Hinterkopf, die spult sich immer so mit ab. Und egal, was wir in der Natur machen, wenn wir uns da auf eine Sache so konzentrieren, dann fahren wir halt runter und vergessen diese To-Do-Liste für einen Moment. Und das ist für den ganzen Organismus einfach eine Wohltat.
Und das ist wirklich eine Empfehlung. Ich merke das auch gerade, wenn man hier geht und sich auf Sachen konzentriert oder sie sucht und entdecken kann, wie diese Pfütze eben zum Beispiel. Und dann guckt man sich die Fußspuren an. Das ist eine tolle Sache. Also genau in dem Sinne, den du dir gerade beschrieben hast.
Und hier sehen wir auch was ganz Spannendes. Schau mal hier, wir sind jetzt fast an der zweiten Aussichtsplattform angekommen. Die können wir also schon sehen. Aber noch vor der Kreuzung, an der sich diese Plattform befindet, rechts von uns am Wegesrand, sehen wir so ganz viele verschiedene dünnere Baumstämme, so als ob die aus einer Stelle rauskommen.
Ja.
Das ist ein Krattwald oder Niederwald. Also früher, wir hatten ja ganz viele Knicks hier in Hamburg, Schleswig-Holstein, Norddeutschland. Die haben wir heute noch.
Was sind Knicks?
Knicks sind Wegbegrenzungen, wo Büsche wachsen und die auf Stock gesetzt werden. Das heißt, so alle 5 Jahre ungefähr kappt man diese Sträucher ab und setzt die sozusagen auf Stock, also so 50 Zentimeter hoch, und dann treiben die in den nächsten 5 Jahren wieder raus. Das hat man früher zum einen gemacht, um Weiden damit abzugrenzen, also dass die Tiere brauchten keine Zäune, sondern die hatten halt diese Knicks, die bestanden dann aus Haselnuss, Erle, Brombeere und so, und die Tiere sind da halt nicht durchgegangen, weil man die wirklich umgeknickt hat, sodass das ein dichter Wall war. Zum anderen hat man das zur Holzgewinnung genutzt. Also man hat gerade so in der späten Steinzeit, wirklich Bronzezeit, so hat man angefangen, rund ums Dorf Wälder, die man da ja hatte, zu fällen, aber immer nur ein Stück. Also man hat nie alles rund ums Dorf gefällt, sondern man hat die so genutzt, dass man gesagt hat, so dieses Jahr diesen Niederwald, das hat man dann auf Stock gesetzt, dann haben die Tiere da weiden können und die Bäume, also das Holz hat man halt genutzt zum Bauen.
Ist das angelegt? Oder das, ist das so natürlich gewachsen?
Nein, das ist tatsächlich mal natürliche Bäume, aber die wurden dann gekappt.
Die wurden wirklich gekappt.
Die wurden wirklich gekappt und dann sind die halt nachgewachsen. Und ja, also wenn man sowas häufiger sieht, ne, wo mehrere davon sind, das war ein bewirtschafteter Wald. Oder vielleicht war hier auch früher ein Knick, ne, dass es gar nicht so ein Wald war, weil die Breite ist ja nicht so breit. Ne? Es kann sein, dass hier einfach ein Knick verlaufen ist, um Koppeln voneinander abzutrennen.
Ja, jetzt sind wir an dem... Ich würde fast sagen, das ist die zentrale Plattform hier im Moor, oder?
Ja.
Ist auch Treffpunkt für alle möglichen Menschen, also sportaffine Menschen, natürlich immer Familien mit Kindern, weil man hier einen wunderschönen Überblick über diesen See hat.
Schau mal, da ist der Reiher. Siehst du den?
Da steht der Reiher.
Geht gerade zwischen dem kleinen und den größeren Büschen.
Ja, da ist er. Ja.
Der hatte auch, glaube ich, gerade Anglerglück und hat sich einen Fisch geangelt.
Ja.
Ja, also das ist hier, finde ich, tatsächlich so, wenn man Wasservögel beobachten möchte, die beste Plattform. Und wir können mal gucken, weil hier geradezu, wenn wir auf diese Insel...
Da ist noch ein Reiher.
Ja, das war der. Der ist
gerade. Achso, der ist gerade weggeflogen. Oh. Also das war
guck mal, da ist noch einer. Siehst du, das ist jetzt ein anderer tatsächlich.
Ja.
Und dann kannst du auch sehen, wie tief so das Wasser ist, weil der steht ja auch bis zum Bauch im Wasser.
Mhm.
Also so einen guten Meter, 1,20 ungefähr. Ja, vielleicht auch 80 Zentimeter. Also um und bei.
Ja.
Ganz so groß sind die ja nicht. So, jetzt fliegt er auch weg. Das ist schon ganz spannend. Und, du glaubst es nicht, ich habe hier ein Nutria mal gesehen.
Oh.
Also Nutria sehen ja aus wie Biber mit rundem Schwanz.
Ja.
Und das war wirklich sehr zutraulich. Das saß hier.
Die sind in manchen Teilen, sind die eine Plage geworden, habe ich gelesen.
Die sind nicht so beliebt. Die kommen.
Die sind nicht so beliebt, ja.
Sind ja nicht heimisch, also sie kommen aus Südamerika und sind aus so Pelztierfarmen entweder freigelassen worden oder mal entbüxt, aber die fühlen sich hier halt sehr wohl. Und die fressen nur Pflanzen. Also das ist an sich erstmal nicht so das Problem, aber die bauen halt so Gänge und machen dann zum Beispiel Deiche unsicher. Ne? Also weil sie halt da Dämme reinbauen. Und
wie
das
die Biber,
ist,
ne?
Ja, wie die Biber auch, genau. Und gut, die Biber wollen wir haben. Ne? Die haben wir ja auch an der Elbe. Gibt's ja auch von der Lucky-Schmidt-Stiftung. Haben wir Biberbetreuer. Da kann man halt mit dem Kanu auch hin. Schau mal da, auf der kleinen Insel. Da sind die Stockenten mit ihren Küken. Auch süß. Und das ist halt... Es ist halt kein heimisches Tier und vermehrt sich ziemlich dolle.
Ziemlich dolle, ja.
Ja. Und da ist eben immer so die Diskussion, was machen oder nicht. Ja, und ich hoffe tatsächlich gerade, dass wir hier vielleicht das Sumpfblutauge entdecken.
Das Sumpfblutauge wird kein Tier sein, sondern ich tippe auf eine Pflanze.
Ja, genau. hier vorne, lass uns mal hingehen. Also hier geradezu auf der kleinen Insel. Oh Gott, ist das süß.
Ja.
Ganz viele flauschige Stockentenküken.
Ja.
Ich tippe mal so auf 5 Stück, die so in einem Häufchen
Haufen
aufeinander stapeln. Ja. Und Mama sitzt daneben und putzt sich. Niedlich. Und das ist halt auch so ein Grund, warum das gut ist, wenn Hunde an der Leine sind, weil selbst wenn der Hund einfach nur planschen möchte, und dann kommen 100 Hunde am Tag und planschen hier in dem Bereich, fühlt sich Mama Ente irgendwann nicht mehr so ganz komfortabel und versucht ihre Kinder zu schützen und dann haben die halt permanenten Stress. Und das wollen wir ja nicht.
Ja.
Also gerade so zur Brutzeit ist das nochmal wichtiger.
Aber das ist jetzt hier auch so ein Bereich, der ist, also laienhaft gesagt, jetzt von mir sehr moorig. Also da liegen Holzstämme im Wasser. Da gibt es mit Moos bewachsene kleine Inseln eben da, wo auch die Ente mit ihren, mit ihren Küken gerade sitzt.
Mhm. Genau.
Es ist alles ein bisschen wild, sag ich mal. Mhm. Und man hat tatsächlich so kleine Schlamminseln. Also ich denke, wenn ich da jetzt reintrete, dann wäre, wenn ich einen Gummistiefel anhätte, dann wäre er weg.
Und das ist das perfekte Habitat für Sumpfblutauge, weil diese etwas noch unspektakulären Pflanzen, die du hier siehst, das ist das Sumpfblutauge, das ist die Pflanze des Jahres.
Ach, wir haben es hier.
Wir haben es hier.
Ja? Es sieht wirklich unspektakulär aus.
Ja, noch.
Noch?
Noch. Warte, bis es blüht.
Aha, okay.
Also es sieht so ein bisschen aus wie Finger. Ne? Also wie so eine Hand. Du hast halt so fünf Finger, so gefühlt.
Man muss so einen Stängel muss man wegziehen, dann sieht man die 5 Finger, ja.
Mhm, genau. Und das heißt Sumpfblutauge, weil die Blüte wird ungefähr so 4 Zentimeter groß. Also ich habe es bei mir im Gartenteich tatsächlich, weil ich einen Artikel da mal drüber geschrieben habe. Und das blüht jetzt das erste Jahr. Ich habe es mir letztes Jahr geholt und sieht echt fantastisch aus. Du hast so ein purpur weinrotes Blütenblatt, was so ganz zackige, spitze Blütenblätter hat. Und in der Mitte ist es so gelblich mit schwarzen.
Wow.
Also es sieht sehr dramatisch aus. Und man sagt auch Teufelsauge, Blut, ne, wegen der Farbe so ein bisschen.
Also so ein bisschen mooraffin. Also
ja. Und es
gibt
ist
ja
halt
viele solche Geschichten um die Moore, die haben ja auch ein bisschen mystisches.
Genau. Und das Sumpfblutauge, das ist halt tatsächlich gefährdet. Und das hier ist einer der Standorte, der ganz wenigen Standorte, steht also auch auf der roten Liste in Hamburg, wo es hier noch wächst, weil
Wahnsinn.
Es ist nicht besonders durchsetzungsstark. Also es braucht schon diesen morastigen Boden, aber es braucht auch viel Licht. Und sobald andere Pflanzen dazukommen, die auch den gleichen Standortanspruch haben, wird es verdrängt, weil es sich nicht so gut durchsetzen kann.
Und das wird gepflegt? Also gibt es jemand, der jetzt da hingeht und andere Pflanzen rausreißt?
Nein.
Obwohl es bedroht ist?
Ja, also es genau. Also meines Wissens nach wird diese Stelle nicht explizit gepflegt.
Mhm.
Wir haben hier aber tatsächlich Stellen, wo eben auch der NABU tatsächlich invasive Pflanzen dann entfernt. Also zum Beispiel japanischen Staudenknöterich, der gehört hier gar nicht hin. Da wird regelmäßig dann die Wiese gepflegt. Da sind wir aber in einem Bereich, da kommen wir mit unserer Führung gar nicht hin. Wenn du dir sowas mal angucken möchtest oder unsere Zuhörer, dann empfehle ich, einfach so einen Arbeitseinsatz beim NABU mitzumachen.
Mhm.
Weil da kommt man dann eben auch an die Stellen, die man sonst nicht sehen
kann. Ich verstehe, ja.
Ja.
Ja, toll.
Und das da hinten, das sind tatsächlich Torfmoose. Also die bilden das Moor. Es gibt bis zu 1000 verschiedene Torfmoose, die also Torf bilden. Ne? Also die sind unendliche Pflanzen, die wachsen immer weiter. Unten sterben sie ab und nach oben wachsen sie immer weiter. Und die haben jetzt diese Inselchen hier gebildet und sind so typisch im Moor und bilden dann irgendwann so Hochmoore.
Also das sieht wirklich wunderschön aus. Also man erkennt das, also wir müssen es gar nicht groß beschreiben, es ist grün, mhm. Moos, und man hat unten tatsächlich so eine Schicht mit Moorboden und dann kommt das Wasser. Mhm. Und ich glaube, für die Ente mit ihren Küken wirklich perfekt.
War es ganz weich, genau. Es ist wie so ein Schwamm tatsächlich auch, weil die halt auch ganz viel Wasser speichern und es ist sehr weich.
Ja.
Und die Ente hat sich jetzt aber entschlossen zu gehen, weil wir waren jetzt zu nah dran.
Ja, ja, wir waren zu nah dran, ja, ich glaube auch.
Hier. Ja, guck mal, hier haben wir jetzt eine blühende Sumpfschwertlilie. Ist das nicht hübsch?
Wunderschön.
Richtig schön gelb. Und die sind, aus, wie man sieht, sehr beliebt bei Bienen, bei Wildbienen.
Also, Lilien kennt man, glaube ich. Hier wächst eine wunderschön in Gelb und die Bienen schlüpfen sozusagen unter dieses extrem komplexe Gebilde, um an die Staubblätter zu kommen.
Mhm. Also sie sind wirklich ganz, ganz beliebt und du siehst, die werden auch recht hoch. Ne? Also da hinten haben wir eine, die ist fast so hoch wie ich. Ich bin 1,63, ne? So das eine Blatt, das ist ja, wenn ich mich da unten reinstellen würde, so ungefähr auf Nasenhöhe. Und was hier auffällig ist, ist tatsächlich auch, dass viel Totholz in diesem Wasser liegt. Und du siehst hier vorne diesen sehr dicken Stamm, in dem ganz viele Pflanzen sprießen und keimen. Und das ist tatsächlich eine Funktion von Holz. Es speichert wie so ein Schwamm auch Wasser. Und Totholz ist der total falsche Begriff, weil das ist total lebendig.
Lebt.
Ja. Also wenn es nicht von Käfern besiedelt wird, dann ist es immer ein toller Untergrund für neue Pflanzen, die da eben hochsprießen können, wie man hier ganz klar sieht.
Ja, so langsam sollten wir zum Ende kommen.
Mhm.
Aber ich glaube, wir bewegen uns auch schon. Einen Ausgang gibt es ja nicht.
Ja, es gibt viele, ja.
Aber wir haben den See jetzt so zur Hälfte etwa umrundet.
Mhm. Genau, also was wir hinten im Wasser noch sehen können, das ist dann sozusagen die dritte Plattform, die auf der anderen Uferseite ist. Da hat man einen guten Ausblick auf die Gagelsträucher. Gagelsträucher, die wurden in Schweden oder werden noch in Schweden für die Bierherstellung mitgenommen. Die
für die Bierherstellung?
Ja, ja, die aromatisieren das Bier. Das ist so ein ganz prägnanter, würziger, intensiver Duft und die brauchen eben auch Moorboden. Die haben wir hier auch im Eppendorfer Moor. Nicht direkt am Rand, also man kann sie jetzt nicht direkt sehen, also nicht anfassen. Gagelstrauch, genau. Mhm. Und man riecht die aber. Also wenn der Wind richtig gut steht, dann hat man einfach diesen würzigen Geruch und dann weiß man, aha, das ist Gagelstrauch.
Echt, das machen die ins Bier?
Ja, das machen die ins Bier.
Wie Malz oder sowas.
Also ich habe auch noch kein Gagelstrauchbier getrunken, aber das ist so, man hat ja auch früher schon mal jetzt wieder... Mutter Stockente, aber ohne, doch hier vorne, oh, guck mal hier. Und hier siehst du einen Birkenstamm, der ist da reingefallen, ins Wasser ist abgebrochen, aber an diesem Birkenstamm siehst du diese dicken Auswüchse.
Ja.
Das eine sind, wo neue Zweige rauskommen, also der hat so wulstige Verformungen, Baumkrebs, wo Zweige rauskommen. Und das andere, das siehst du hier rechts auf der anderen Seite, das sind Pilze. Mhm. Das ist der Zunderschwamm.
Ja, genau.
Den hatte ja schon Ötzi bei sich, ne? Also die
Gletscherleiche. Ja, genau. Daher kommt das, ne? Genau, ja.
Ja.
Was macht man damit?
Das ist ein sogenannter Vitalpilz. Also der es ist eines der wenigen Natur... Ja, ich sage jetzt mal, Pilz ist ja kein Kraut, ne? Aber in der Natur wachsenden Sachen, die wir Menschen einnehmen können, in dem Fall als Tee, die Vitamin D enthalten in der Form, die wir darüber
aufnehmen
können.
Ja.
Also das heißt, wenn man regelmäßig so einen Pilztee trinkt, frag mich jetzt nicht, wie der schmeckt, ich habe mich noch nicht getraut zu probieren, dann nimmt man halt automatisch Vitamin D und ganz viele andere Vitamine.
Deshalb
hat
der Ötzi das dabei.
Unter anderem. Also der wird in Streifen geschnitten, auch als Wundauflage genommen, weil der eben auch antiseptisch, antifungizid, witzigerweise, gegen Pilze, gegen Viren und gegen Bakterien wirkt und Wunden verschließt automatisch. Also den hat man so in Streifen geschnitten als Pflaster halt auf Wunden legen können und dann sind die schneller verheilt und haben sich nicht entzündet.
Ja.
Und man kann aus dem sogar Kleidung machen. Das ist Naturleder.
Es ist Wahnsinn.
Ja.
Also das sind, sollen wir es nochmal beschreiben, also damit es jeder entdecken kann?
Mhm. Ich sage immer, wenn der Pilz so rumwächst, dass er wie so ein Vordach ist, was du über die Haustür packst,
ja,
dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zunderschwamm. Dann siehst du auch tatsächlich hier vorne bei dem, der macht so Wulste. Ja, also so dicke Wulste.
Ja, genau.
Jeder Wulst ist eine Wachstumsperiode, wie aber, beim Baum.
Aber Zunderschwamm, der hat Feuer damit gemacht, erzählt.
Auch das. Na, ja, auch das. Also du konntest den, weil der so Längsporen hat.
Also Zunder.
Hat. Ja, der hat so Längsporen und dadurch zieht er gut Glut an. Man hat den also auch tatsächlich genommen, um Feuer damit anzuzünden. Und später, die Leute so im Bergbau, ne, also wenn die im Bergbau gearbeitet haben vor ein paar hundert Jahren, die hatten dann immer Zunderschwamm in Petroleum getränkt und haben das damit gemacht, weil der halt gut gespeichert hat.
Wahnsinn. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde oder eine Stunde hier durchs Moor gehen, dann würden wir noch, ich sage mal, zig Sachen entdecken oder von dir erzählt bekommen, die so spannend sind und an denen man im Normalfall, sage ich jetzt mal, wenn man nur einfach hier joggend oder gehend vorbeigeht, die einem nicht auffallen würden. Das ist ganz toll, wirklich.
Ja, das ist schön.
Ja, ja, also vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Für die Eindrücke, also natürlichen Empfehlungen, mit Marion auch mal eine Führung zu machen, auch in den anderen Mooren. Möchtest du denn noch, hast du noch eine Bitte, einen Wunsch, was das Thema Moor betrifft oder das Thema Natur betrifft, möglicherweise?
Ja, also es ist tatsächlich so, wir können nur schützen, was wir kennen und lieben. Also wenn wir es kennen, wissen wir, wie wir es schützen können und wenn wir es lieben, dann machen wir das auch gerne. Und deswegen liegt mir halt wirklich am Herzen, dass dieses wertvolle Gut Moor, was wir für unser Klima auch tatsächlich als Klimaschützer verwenden können, wenn wir die Moore wieder vernässen, das möglichst vielen Menschen wieder nahe zu bringen und denen zu zeigen, wie toll wir es hier haben, weil ich muss gar nicht nach, keine Ahnung, wohin fliegen, weil ich habe es hier direkt vor der Haustür, ne, und kann sozusagen jederzeit einen Kurzurlaub machen und muss nur 5 Meter gehen, so ungefähr.
Ja.
Und hier haben wir die Gagelsträucher nochmal, direkt hier vorne an. Genau. Nein, also der Kurzurlaub sozusagen vor der eigenen Haustür und mein Herzensprojekt ist wirklich, die Kinder wieder mit unserer Natur zu verknüpfen und denen das, was sie im Unterricht lernen, auch hier einfach mal live zu zeigen. Und deswegen tragt das bitte gerne weiter, dass ich mit Schulklassen jeden Alters von der 1. bis zur 13. Klasse super, super gerne rausgehe und dann angelehnt an die Unterrichtsthemen, die sie haben, denen eine Moorführung machen.
Ja, schönes Schlusswort. Und wir gucken jetzt wir beenden jetzt diese Führung, diesen Spaziergang, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, Marion. Vielen Dank. Mit einem wunderschönen Blick über meine jetzt schon geliebten Gagelsträucher.
Sehr schön, Patrick. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank.
Dass du dabei sein durfte.
Danke.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.